Herzlich willkommen bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kossmann. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und ich dadurch die Chance habe, dich zu inspirieren. Kurz zu meiner Geschichte. Ich hatte selbst 12 Jahre meines Lebens Angst- und Panikzustände. Es begann damals mit 16 und ab da an war nichts mehr, wie es vorher war. In meinem Leben drehte sich plötzlich alles nur noch um die Angst. Ich hatte täglich mit Panikattacken zu tun und war nur noch damit beschäftigt, Symptome auszuhalten. Heute ist für mich fast unvorstellbar, wie ich das jeden Tag 12 Jahre lang durchgehalten habe. Zum Glück, ja, heute sage ich zum Glück, war irgendwann der Leidensdruck so hoch und mein Wille, aus der Angst herauszukommen, so groß, dass ich mich selbst auf den Weg gemacht habe, den Weg aus der Angst zu finden. Wie ich das gemacht habe und was ich dabei alles über mich und das Leben herausgefunden habe, möchte ich dir hier auf diesem Wege mitteilen. Dazu erzähle ich dir Privates von mir und lass dich an meinen Erkenntnissen teilhaben. Stelle dir ab und zu ein Buch vor, das mir weitergeholfen hat, und außerdem lade ich gerne Gäste ein, um zu erfahren, wie ihr geiles Leben aussieht. Welche Ängste haben Sie auf Ihrem Weg kennengelernt? Wie haben Sie diese überwunden? Oder welche Herausforderungen stellen sich genau jetzt gerade in diesem Augenblick in Ihrem Leben? Wenn auch du mein Gast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Ich finde es immer mega interessant herauszufinden, was sind die Geschichten anderer Menschen und vor allem, wie gehst du mit deiner Angst um? Jeder Mensch hat seine ganz eigene Vorstellung von einem geilen Leben. Ich glaube, dass jeder Mensch ein geiles Leben verdient hat. Das Einzige, was uns daran hindert bzw. uns davon abhält, sind unsere eigenen Ängste und Mauern in unserem Kopf. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beizubringen, wie sie ihre Ängste nutzen können, um durch sie zu wachsen, anstatt sich von ihnen klein zu halten und sich damit ihre Wünsche gar nicht erfüllen können. Lass mir gerne am Ende dieser Folge einen Kommentar da. Ich freue mich immer über Feedback, deine Gedanken zu dem Thema oder Fragen, die ich in den nächsten Folgen beantworten darf. Schön, dass du hier bist und dich von mir inspirieren lassen möchtest. Viel Spaß dabei, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge und heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Carmen. Hallo Carmen.
Hallo liebe Rebecca, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist. Ja, und heute geht es so ein bisschen um das Thema Burnout, habe ich eben schon rausgehört. Und ja, wir sind mal gespannt. Stell dich gerne vor, wie alt bist du, was ist in deinem Leben passiert, wie bist du da hingekommen?
Ui, also ich bin 50, bin Baujahr 70. Werde dieses Jahr 51. Ich kann selber fast nicht glauben, weil so alt fühle ich mich überhaupt nicht. Manchmal wie 30 und ganz, ganz selten mal wie 80, aber nicht wie 50. Ich bin Expertin im Gebiet auf Burnout-Prävention und Resilienztraining. Das Ganze ist in meinem Leben tatsächlich gewachsen. Ich hatte selber in meinem Leben 2 Burnouts durchleben dürfen oder auch müssen. Beide in sehr, sehr unterschiedlicher Form und habe dann parallel auch noch erlebt, wie mein damaliger Ehemann einen Burnout hatte mit Tagesklinikaufenthalt etc. 3/4 Jahr. Also ich kenne quasi beide Seiten, ja, die Betroffenen, die Selbstbetroffenen, also die Patienten in dem Fall und dann eben auch nochmal als Familienangehörige. Und es ist auf beiden Seiten sehr, sehr anstrengend und wirklich alles andere als rosarot. Das muss man einfach dazu sagen. Und dadurch habe ich halt in meinem Leben sehr viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet. Ich hatte dann beim zweiten Burnout Gott sei Dank einen super, super Mentor und auch später auch einen Arzt noch mit an meiner Seite, der mich da sehr aufgefangen hat und mir da tatsächlich auch den Weg in meine persönliche Freiheit nochmal geebnet hat, nachdem ich davor von einem Arzt mit behandelt wurde, und diese Geschichte habe ich noch nicht so oft erzählt, eigentlich nur in meinem privaten Umfeld, der mich falsch diagnostiziert hatte und mich dann mit diversen Medikamenten vollgepumpt hat, dass ich irgendwann wirklich auf dem Feld stand mit meinen Hunden und nicht mehr wusste, wo ich war. Ich musste dann wirklich meinen Mann anrufen und sagen, kannst du mich bitte abholen? Und dann fragte der mich, wo bist du denn? Dann sage ich, ich weiß es nicht.
Also sogar mit Gedächtnisverlust dann oder mit
Orientierung? Wirklich, also es war nicht weit von uns zu Hause weg, das wusste er. Und er wusste auch immer, wo ich spazieren gehe. Also der hatte Gott sei Dank nicht weit zu fahren und hat mich dann da wirklich auf dem Acker eingesammelt, wie ein Haufen Elend. Und der hatte mich dann zu seinem früheren Arzt einen Termin vereinbart und hat gesagt, also meine Frau, die ist jetzt echt kurz vorm Durchdrehen. Und dann hatte ich abends dort einen Notfalltermin, ich glaube um 18 Uhr. Das Wartezimmer war voll und ich bin dann da reinmarschiert und bin um 20 Uhr raus und die Leute saßen immer noch im Wartezimmer. Also der hat sich wirklich Zeit genommen. Und dann kam halt raus, dass dieser andere Arzt mich wirklich komplett ausgenockt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Medikamenten, die auf dem Schwarzmarkt viel Geld einbringen würden, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Und dann musste ich erstmal auf Tablettenzug, ne? 3 Monate.
Okay. Ja, ist voll krass, was wirklich alles passieren kann, ne?
Mit ich sag's jetzt mal, wie so ein Methadon-Ersatz, ne? Also gaukelt dem Körper die gleiche Wirkungsweise vor, aber es ist es halt eben nicht. Und der hat mir wirklich mein Leben gerettet, dieser Arzt, ja. Und hat aber auch diesen anderen tatsächlich vor der Ärztekammer angeklagt. Also der ist dann nicht mit blauem Auge davon gekommen. Und es kam wohl auch raus, dass der öfter schon Fehldiagnosen gemacht hatte und auch seine Patientin als Versuchskaninchen mit diversen Pharmazeutika vollgepumpt hat. Wie man damals noch, im Gegensatz zu heute, heute dürfen ja die Pharmareferenten ganz wenig nur noch abgeben. Aber damals sind die ja quasi wirklich mit Kartons in die Praxen reingelaufen. Das wusste jeder. Und so wurden natürlich dann auch die Medikamente entsprechend verteilt. Und das war ein Tag in meinem Leben von 2, 3, die ich wirklich nicht noch einmal erleben möchte. Und wenn du selber schon da stehst und sagst, ich will in eine Klinik und der Arzt sagt, nee, wir haben noch ein paar Medikamente, die wir testen können, ist dann natürlich schon schlimm, ja. Also es war so ein Tag auch aus meinem Leben, der eher unschön war.
Ja, zeigt auf jeden Fall, dass man nicht allen blind vertrauen sollte, ne? Auch wenn es Ärzte sind, man muss trotzdem immer auch bei sich noch ein bisschen mitentscheiden oder gucken, ist jetzt gerade das.
Ja, ich meine, in dem Moment, wo sich der Hausarzt zu einem Spezialisten überweist, weil der Hausarzt schon nicht mehr weiter weiß, was ja gut war. Und wenn der Hausarzt sagt, diesem Arzt vertraut er, vertraue ich natürlich erstmal auch meinem Hausarzt, weil, ne, mache ich auch heute noch. Also ich bin lange nicht mehr dort, also ich bin mittlerweile oft umgezogen und lebe auch nicht mehr in der Region, wo das damals war. Und selbst wenn meine Hausärztin mir heute irgendwas empfehlen würde oder einen Arzt empfehlen würde, dann vertraue ich auch erstmal darauf. Bild mir aber natürlich, wenn ich vor Ort bin, auch dann anders eine Meinung, aber heute bin ich gesund. Damals war ich einfach nur froh, dass mir jemand geholfen hat. Und dass dieser Mensch, ich sage jetzt mal, einfach eine Behandlung einleitet, die meinem Krankheitsbild nicht entsprach, kann ich ja nicht wissen. Das kam ja erst sukzessive raus. Und ich sagte dann immer und immer, ging es mir schlechter. Ja, dann nehmen Sie noch eine halbe mehr davon und noch eine halbe mehr davon. Und ich bin Auto gefahren und ich hätte fast ein Kind überfahren. Also ich hätte mit diesen Tabletten niemals ans Steuer gedurft. Niemals.
Okay, ja. Weil die so wie ein bisschen so wie Alkohol gewirkt haben oder wie, dass man zeitverzögert ist oder man hat nicht mehr alles wahrgenommen, oder?
Ich war wirklich weggebeamt. Also das sind Medikamente, die bekommen wirklich Menschen, die, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen? Also man kann es fast so vergleichen mit Art von der Stärke her wie Morphium. Es war kein Morphium, aber so von der Wirkungsweise her, vom Grad der Stärke des Medikamentes. Ich möchte jetzt auch das Medikament nicht benennen. Ja, ja. Aber das war Horror. Und wenn ich damals meine Tiere nicht gehabt hätte, ich hatte damals Pferde und Hunde, Gott sei Dank, die begleiten mich auch schon ziemlich lange in meinem Leben, wüsste ich nicht, ob ich noch hier sitze. Ja. Also das war schon krass, ja. Das war so der zweite schlimmste Tag in meinem Leben.
Ja, und wie alt warst du da so ungefähr? Dass man so ein bisschen zeitlich einordnen kann? Ja,
das war 2006, 5, 6 so rum in diesem Dreh.
Okay, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her.
für mich gefühlt eine Ewigkeit.
10 Jahre, ja.
Für mich wirklich gefühlt eine Ewigkeit. Und was mir auch sehr, sehr viel geholfen hat, ist durch diesen zweiten Arzt oder durch den Arzt von meinem damaligen Mann, dass der mich eben auch mental so aufgebaut hat und mich zu einem Mentor geschickt hat, also kein Psychologe. Das hatte ich mal versucht, aber da kam ich nicht mit klar oder mit dieser Person zumindest mal nicht klar. Und der hat mir halt damals jemanden empfohlen, wo man dann auch sagt, okay, diesem Arzt vertraue ich wirklich. Und dann ging es natürlich an Mindset-Arbeit, ja, und wie warst du vorher? Und dann hat man natürlich auch die Leute im Umfeld gefragt, ja, wie kennt ihr die Carmen denn von früher? Ja, so, ne, tough geradeaus und die kriegst du in keine Schublade gepresst, wenn die nicht will. Und ich war ganz anders, das waren Welten. Also Leute, die mich aus der Zeit noch kennen und wenn die mich heute noch mal erleben, die sagen, also, das kann man nicht vergleichen. Das ist wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst, das geht gar nicht.
Okay.
Und da hast du dann natürlich, ja, dann ging es an Mindset-Arbeit und dann wird dir erstmal ganz vieles klar, was du gar nicht so willst, dass es klar wird, weil das sind natürlich auch wieder so Themen, die dich beschäftigt haben oder wo du merkst, okay, da hast du dich klein machen lassen, aber warum? Früher warst du doch nicht so, was war so der Ursprung? Und da geht es natürlich auch viel in diese Glaubenssatzbearbeitung und das war ein langer Prozess. Das war ein langer Prozess und ich habe dann ja auch gearbeitet. Also ich war jetzt nicht irgendwie ewig zu Hause oder irgendwas. Eine Zeit lang natürlich schon, weil es ging nicht, konnte gar nichts machen. Und dann bin ich halt wieder zurück in meinen Job und ich war ja die ganzen Jahre immer so als Verkaufs- und Produkttrainerin unterwegs und habe den Leuten ja auch erzählt, wie sie was besser machen können. Also die Theorie nach außen zu transformieren, war immer klar. Aber das Ganze dann an sich selber mal anzuwenden, sind dann auch immer zwei Paar Schuhe. Das erlebt man ja draußen auch immer wieder. Das kennst du ja vielleicht auch.
Ja, ja, voll, ja. Man weiß immer alles, aber anwenden, das ist halt die Krux, ja. Und dass man da dann, also Tipps, ich sag mal, an andere geben, ist immer einfach. Man redet gerne, aber das selber machen, das ist ja die Veränderung, die ist immer ein bisschen unbequem am Anfang.
Und ich muss auch dazu sagen, und ich meine, ich bin ja mittlerweile selber Coach und Mentorin, aber ich habe selber auch immer noch jemand an meiner Seite, weil du kannst, irgendwann siehst du vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Und du möchtest ja immer auf den nächsten Level kommen. Ja, du möchtest dich ja weiterentwickeln. Du willst ja keinen Stillstand im Leben. Und also ich zumindest nicht und meine Klienten auch nicht. Und da ist es halt wichtig, dass auch selber von außen jemand mal drauf guckt. Also ich selber betreue auch Coaches als Mentorin, die einfach sagen, ich weiß nicht, warum ich da nicht weiterkomme. Ich weiß, dass das so und so ist, aber ich krieg's gerade nicht hin. Und dann gibt's halt mal einen lockeren Schwung mit meinem verbalen Bein in den Allerwertesten, ja, um dann wieder zu sagen, ist doch ganz logisch, so und so funktioniert oder so und so machst es doch immer. Oh, stimmt ja, ne? Und da einfach wieder so dieses Bewusstsein für Dinge zu bekommen, die man einfach im Alltäglichen, die einfach untergehen.
Die ja, und die man selber nicht sieht, ne? Man für sich selber ist man irgendwie blind, ja.
Weil ja, man macht schon so.
Ja, genau. Ja.
Dieses Betriebsblinde.
Das ist schon so eingefahren.
Ja. Ja. Und das macht halt diese Arbeit extrem interessant. Und durch meine Tätigkeit im Verkauf oder als Verkaufs- und Produkttrainerin lernst du auch so viele Menschen kennen und alle Menschen oder nee, nicht alle Menschen, aber ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben, in meinem Umfeld, sogar während meiner Krankheit, sind zu mir gekommen und haben ihr Herz ausgeschüttet. Was während meiner Krankheit ziemlich schwierig war, weil ich habe alles nicht persönlich genommen, aber ich habe alles aufgenommen. Ich konnte das nicht von mir trennen. Und ich war schon immer so ein Mensch. Die Leute, es passiert mir sogar beim Bäcker. Ich bestelle ein Brot und ich weiß hinterher, wenn ich rausgehe, von jedem da drin, was er gerade erlebt hat. Und die Leute fragen mich, ja, was soll ich denn tun? Wo ich immer denke, ich will eigentlich nur ein Brot kaufen. Ja. Ehrt mich ja natürlich schon sehr. Also ich bin da auch sehr dankbar für. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt Menschen, die ziehe ich einfach an. Und das ist halt wirklich anscheinend ziemlich viele. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, Okay, mich interessiert das Thema Burnout ja schon immer, beziehungsweise ich hatte das ja ziemlich lange Zeit in meinem Leben präsent, wie gesagt, einmal als Betroffene, selbst betroffen und dann als Angehörige Betroffene. Und habe dann tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, psychologische Beratung noch zu studieren, weil ich einfach tiefer in dieses Materium einsteigen wollte. Und das war so spannend. Und dann habe ich natürlich schwerpunktmäßig natürlich Resilienz gemacht und Burnout-Prävention, weil ich will ja, dass meine Klienten erst gar nicht so weit kommen müssen, wie ich es war, weil dann sind sie definitiv ein medizinischer Fall, die ich zwar immer noch begleite, aber ich therapiere ja nicht. Das ist der Unterschied zum Psychologen, ja. Der ist schon groß. Und das dann noch mit einzubringen und dann wirklich Leuten zu sagen, hey, ihr habt Stress. Es ist noch in einem Level, wo man sagt, okay, es ist Stress, aber das kann man noch ändern, um leichter da rauszukommen. Und das habe ich mir jetzt tatsächlich auf die Fahne geschrieben, dass ich Menschen, Frauen helfe, auch so diesen Alltag nicht mehr alltäglich sein zu lassen, um diese Betriebsblindheit da zu verlieren. Und da eben auch wieder, wo ich immer sage, mein Dings heißt ja, dass ich den Leuten wieder ihren Luxus und ihren Lifestyle versuche näher zu bringen. Und immer wenn die Leute sagen, ja, Luxus, Fünfkaräter, das sage ich, was ist für dich Luxus? Da kommt kein Schmuck, da kommt keine Yacht, da kommt kein Porsche, der kommt irgendwann mal vielleicht. Da kommt meistens Zeit, Geduld, Familie, ja, rausgehen, mal einen Vogel hören oder einfach mal nichts tun. Und das ist das, was diese Menschen einfach nicht mehr können.
Ja, wir haben das verlernt irgendwie in dieser schnelllebigen Zeit. Man muss sich wirklich anfangen, Zeit für sich zu nehmen, sonst hast du sie nicht. Ja.
Ja, vor allen Dingen dieses Bewusstmachen oder ne, wenn die Leute an der Kasse anstehen und werden nervös und fangen schon an zu drängeln. Ich stehe dann immer da und grinse und denke, cool, jetzt habe ich eine Minute länger Zeit für mich. Das kommuniziere ich dann auch immer mal wieder, wenn es mir dann zu arg auf den Nerv geht, muss ich ehrlich sagen. Da sage ich mal, sind Sie doch froh, jetzt haben Sie mal wieder eine Zeit, eine Minute, wo Sie mehr durchschnaufen können. Da gucken Sie mal ganz entsetzt. Denken anscheinend kurz drüber nach und sagen dann auch nichts mehr. Oder wenn ich an der Ampel stehe und die ist halt rot, mein Gott, dann ist sie halt rot. Früher habe ich mich darüber aufgeregt bis zum Anschlag und heute denke ich, boah, ist rot, kann ich ja nicht ändern.
Ja.
Und das den Leuten einfach auch wieder nahe zu bringen, dass die das wissen, ist klar, aber dass die das umsetzen. Da in diese Umsetzung zu gehen, ihren kleinen Alltagsluxus wieder zu genießen, daraus sich dann natürlich auch folgt, sich wieder größeren Luxus leisten zu können, sei es in Form von mehr Zeit für sich selber, mehr Zeit für die Familie oder eben auch für mehr materiellen Luxus. Ja, weil was bringt dir etwas, wenn du unter Stress, unter diesem inneren Ansporn, unter diesem inneren Druck irgendwelche Dinge abarbeitest? Kennt jeder von uns, kenne ich auch. Hatte ich auch letzte Woche, wo ich dachte, oh, keine Zeit, nur noch bam, 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 bam. Und irgendwann ist es mir aber bewusst geworden und habe ich mal tief durchgeatmet und habe dann weitergemacht. Und ich habe alles ohne Druck und stressfreier trotzdem fertig bekommen. So dieser, ich sage mal so, dieser innere Hektiker, der bei mir dann auch wirklich Hekti heißt. Ich habe so ein paar Namen für meine kleinen Träger. Und wenn ich das merke oder auch durch den Wald mit dem Hund gehe und auf einmal merke ich laufe da durch wie im Stechschritt, wo ich denke, hallo, ich bin im Wald, ich habe Zeit, es ist meine Me-Time, Hekti, nimm dir einen Keks und geh auf die Couch. Ja. Und das funktioniert. Es muss dir aber erst bewusst werden, dass du gerade dich innerlich selbst antreibst, weil das sind nur deine Gedanken, die sagen, oh, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Aber eigentlich hast du noch 2 Stunden Zeit. Aber das fällt hinten runter. Zu sagen, ja, ich habe noch 2 Stunden Zeit und deswegen gehe ich einen Schritt zurück. Das
Ja, mach
ganz
ich
bewusst
ruhiger.
zu machen, ja, das
Ja.
macht wahnsinnig viel aus, ja.
Ja. Und würdest du sagen, dass sich durch das Burnout dein Leben jetzt verbessert hat danach? Also, ne, weil du jetzt ja das alles weißt. Vorher wirst du es wahrscheinlich alles unbewusst nicht gewusst haben, beziehungsweise immer in diesem Stress gewesen sein, auch wenn du nicht richtig wahrgenommen hast. Und durch das Burnout bist du bewusster geworden oder was würdest du sagen so im Nachhinein?
Ja, absolut, unterschreibe ich hundertprozentig. Also damals, als das anfing mit dieser Bewusstmachung gewisser Handlungen und sei es wirklich nur morgens bewusst, sich mal die Zähne zu putzen, dafür bin ich erstmal unendlich dankbar für diesen Menschen, der mir das wirklich so bewusst nahegelegt hat. Und das war auch manchmal wirklich mit einem Trommelwirbel und mal mit Backpfeife in der verbalen. Deutlich bewusster, ja. Also ich nehme meine Umwelt und mich vor allen Dingen sehr, sehr bewusst wahr. Es gibt natürlich auch immer mal Tage, da laufe ich auch irgendwo durch und denke, oh, was war da hinten jetzt gerade? Habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Aber mein Leben hat sich dadurch schon drastisch verändert. Also ich achte sehr, sehr mehr oder viel besser auf Dinge, die ich tue. Und für mich ist auch mittlerweile so ein Lebensmotto geworden, eben mich nicht mehr antreiben zu lassen, sondern zu sagen, hey, die Welt dreht sich weiter. Selbst wenn ich heute hier umfalle, die Welt dreht sich weiter. Ob
Ja.
das Toastbrot da hinten verschimmelt oder ob da draußen im Garten gemäht wird, egal, die Erde dreht sich weiter. Und das nimmt mir jetzt persönlich auch immer so diesen Druck raus. Und wenn ich irgendwo 5 Minuten zu spät komme, was ich hasse, ja, ich hasse zu spät kommen. Aber wenn ich 5 Minuten zu spät dran bin, dann ist es so. Und wenn es später wird, gibt es ein Telefon, dann ruft man an oder schreibt, je nachdem, wie auch immer. Es ist nicht so schlimm, dass man da draußen ein Riesendrama machen muss, weil das Drama funktioniert, entsteht nur hier oben. Das Drama entsteht nur in unserem Kopf.
Ja, das glaube ich auch, weil wir Angst vor Strafen haben oder irgendwie was falsch zu machen. Wir müssen wieder mehr lernen, dass Fehler uns nichts tun oder dass dieses Gefühl, wenn man mal was falsch gemacht hat oder mal zu spät gekommen ist, dass einem halt nicht umbringt oder wehtut. Deswegen sind wir alle in dieser Hektik, weil wir Angst vor diesen schlechten Gefühlen irgendwie haben. Wir wollen alle uns immer den ganzen Tag gut fühlen. Aber wenn du mal zu spät kommst und das halt als schlecht einstufst, dann fühlst du dich halt schlecht. Wenn du aber sagst, ja, okay, passiert halt mal, fühlst dich halt sofort besser. Ist wieder nur deine Einstellung dazu. Und
Ja.
du hast eben interessant gesagt, dass man mit Zähneputzen anfangen kann und so. Und das ist wirklich so, mit so kleinen Aufgaben anfangen. Man denkt irgendwie, man muss jetzt die Welt verändern oder so. Aber es geht wirklich um solche kleinen Sachen, dass man mit sowas anfängt. Das habe ich damals auch gemacht. Man vergisst das immer so ein bisschen, weil bei mir waren ja die Ängste der Hauptteil. Aber das ist wirklich, ich habe auch mit so kleinen Sachen angefangen. Ich habe jetzt zwar nicht beim Zähneputzen angefangen, aber ich habe angefangen, zum Beispiel einfach mal andersrum im Bett zu schlafen, um mal was Neues und sich daran zu gewöhnen, wie funktioniert das oder wie fühlt sich das dann an. Oder sich bewusster auch anzuziehen oder wirklich so Kleinigkeiten einfach mal wieder bewusst zu machen. Und beim Zähneputzen geht es ja gut, dass man dann sagt, ah, ich mache das nicht nur 1 Minute, sondern ich mache das jetzt mal bewusst 3 Minuten. Ja, oder
Gut.
beim Essen, ich esse jetzt bewusst gesund oder Salat, dass man halt wirklich bewusst die Dinge tut und das gibt die Veränderung. Nicht, weil du jetzt irgendwie 1000 andere Sachen machst oder weil du ganz viele neue Sachen machst, sondern langsamer, in Ruhe und bei dem, was du machst, eine andere Einstellung bekommst. So, das war meins, so wo ich gemerkt habe, boah, das
Genau.
verändert richtig viel.
Genau. Und das sind genau diese kleinen Stellschräubchen. Und wenn du mal anfängst, zum Beispiel, du hast irgendwas auf dem Teller, ja, sagen wir mal, irgendwie. In Mittagessen, egal was es jetzt ist, aber es sind ja immer mehrere Komponenten auf dem Teller. Einfach mal zu sagen, ich esse jetzt mal ganz bewusst jede Komponente alleine, also einzeln, und du schließt beim Kauen den Mund, die Augen und schmeckst einfach nur mal und riechst einfach nur mal. Das sind Sekunden und dann nimmst du das nächste und das und dann nimmst du es mal zusammen, einfach mal zu spüren und zu schmecken, was sich da alles tut, was du alles im Mund hast. Wenn ich mir vorstelle, wenn jemand in so einen komischen Burger beißt von irgendwelchen Großketten, wo ich ja schon die Krise kriege, allein nur wenn ich dran denke, wenn die sich da mal bewusst machen würden, was da gerade zwischen den Zähnen so zermalt wird und was das Zeug eigentlich überhaupt keinen Geschmack hat, da auch mal zu spüren, den Unterschied zu merken. Ja, und auch bei anderen Dingen oder was weiß ich jetzt, bei einem guten Tee, den einfach mal laufen zu lassen. Das sind so diese, wie du schon sagst, so diese ganz kleinen Dinge, die anfangen, unsere Welt, meine Welt zu verändern. Die Welt da draußen, die verändert sich dann im Kollektiv, nenne ich es jetzt mal. Ich kann eine Welt erst anfangen zu verändern, wenn ich meine Welt verändere. Und zwar in meiner Realität. Und da fängt das halt schon an. Und gerade mit Ängsten, Angst ist ja auch im Kopf. Angst ist ein Gedanke. Und wenn du sagst, nehmen wir mal irgendwelche Spinnen oder kleinen Tiere, ja, ich hatte früher auch so Spinnen, so Panik, ja, oder Schlangen, da kriege ich die Krise, allein schon nur beim Gedanken. Jetzt im Wald hier und da sehe ich immer so eine Ringelnatter. Das ist mega spannend. Die will ja nichts von mir. Also wenn sie auf mich zukommen würde, würde ich wahrscheinlich auch einen Hüpfer machen, aber nicht vor Angst, sondern da hat man eher diesen Schreck. Ja, das ist ja so diese Urangst, ja, der Säbelzahntiger kommt und dann geht's Adrenalin hoch. Ist ja auch gut so in gewissen Situationen. Aber unser Körper suggeriert uns das halt immer noch seit Tausenden von Jahren, aber es gibt halt keine Säbelzahntiger mehr. Das heißt, unsere Angst von außen, dass auf uns was eindröhnt, ist meistens unbegründet. Also dieses wirkliche Angstgefühl, etwas zu sagen, oh, das ist mir jetzt ein bisschen unbehagen, ist wieder was anderes, das ist ja eine Abstufung. Dann hat man ja schon wieder im Kopf so diese Wand, es muss ja aber auch nicht so sein. Und genauso ist es aber auch bei der Angst. Wenn du jetzt Angst vor Spinnen hast und sagst, naja, ich finde die Viecher zwar nicht schön, aber sie fressen mich ja auch nicht, weil das wäre dann eine richtige Existenz oder eine Lebensangst. Und zu sagen, okay, ich finde sie immer noch nicht prall, aber sie können mich ja nicht fressen, also brauche ich ja gar keine Angst zu haben. Was ist der Grund, warum ich Angst davor habe? Weil meistens das irgendwann schon so von der Mutter, von der Oma, aus dem Kindergarten und die ganzen Frauen, ich sage jetzt einfach mal Frauen, weil die haben ja meistens Angst vor Spinnen, sagen, oh Gott, eine Spinne, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das nehmen wir unbewusst auf und führen das sofort. Geben es an unsere Kinder weiter, an unsere Enkel weiter. Bis dann irgendwann mal einer sagt, warum macht denn ihr so ein Theater? Das ist doch nur eine kleine Spinne.
Ja, die Angst, Ängste sind übernommen, ja.
Die Angst davor hat, dass wir sie wahrscheinlich totschlagen. Die hat Lebensängste. Wir nicht. Ja. Und wenn man sich das mal bewusst macht und immer wieder mal so vor Augen führt, in jeglicher Situation, wo so diese Angstgedanke hochkommt, der dann natürlich auch zu einem Gefühl wird. Und ich sage auch immer, Gedanken lenken unser Handeln. Denke ich positiv, kann ich nicht weinen. Versuch mal zu lächeln und traurig zu sein. Das ist auch immer so eine Aufgabe, die ich meinen Klienten gebe. Sag ich, geh mal lächelnd spazieren an einem Tag, wo es dir gefühlt nicht gut geht. Habe ich auch gemacht, jahrelang. Ich bin grinsend durch die Gegend gelaufen. Irgendwann habe ich gedacht, wenn mich einer sieht, die denkt, die hat einer an der Klatsche. Aber du wirst merken, nach mindestens oder nach frühestens 10 Minuten oder spätestens nach 10 Minuten ist dein Lächeln so integriert, dass deine Laune besser wird. Weil du kannst nicht schlecht gelaunt sein und lächeln. Dir kann es nicht schlecht gehen und lächeln.
Ja, man kann auch nicht so gut nach unten gucken und dann was Positives sagen. Deswegen muss man mal ein bisschen höher gucken. Weil die meisten Menschen gucken nach unten, wenn die traurig sind. Ja,
ja genau. Da sind dann noch diese körperlichen Signale, die dir das geben. Und wenn du dann wirklich durch den Wald läufst, ich mache das heute noch, wenn ich einen Tag habe, wo ich morgens denke, boah, ja, also wir sind alles Menschen, wir sind keine Roboter. Und dann merke ich im Wald und denke ich immer, boah, und dann setze ich mir mein Grinsen auf und denke, irgendwann kriegst du einen Krampf da rein und irgendwann musst du selber über dich lachen und dann ist es gut. Und das sind so diese kleinen Dinge, sich etwas bewusst zu machen und je nachdem, wenn es halt nicht so diese positive Emotionen sind, zu switchen. Du hast immer diesen Mindshift. Du kannst jederzeit den Knopf drehen. Das liegt in deiner Macht. Frage ist nur, lässt dein Verstand oder dein Ego es zu? Oder sagt er lieber, oh nee, lass ich mal weiter an meinen Fädchen zappeln, weil so wie die da jetzt gerade drauf ist, finde ich das cool. Ja, aber du hast immer die Chance, das zu machen, ja.
Ja, genau. Man ist meistens schon so eingefahren in diesem Negativen, weil ich höre halt oft so, ja, dann belüge ich mich ja selbst, wenn ich jetzt so positiv denke oder wenn ich halt so grinse und ich fühle das ja noch gar nicht. Aber du hast halt nur die Gewohnheit, immer sofort schlecht drauf zu sein und dies ändern, das fühlt sich am Anfang wirklich ein bisschen komisch an, weil du musst dich ja daran gewöhnen, dass das jetzt normal ist, dass du dich gut fühlst oder dass du grinsend durch die Welt gehst, anstatt schlecht gelaunt.
Das heißt, ich will ja damit auch nicht sagen, dass wenn jetzt ein Schicksalsschlag war oder so, natürlich ist man traurig, natürlich weint man, natürlich hat man da auch Tage, wo es einem wirklich mal beschissen geht, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist normal. Was ich meine, ist halt aber auch einfach der Moment, wenn du morgens aus dem Bett aufsteigst und denkst, boah, hab ich heute eine Kacklaune, ja, oder mein Chef, der war heute wieder sowas von ätzend zu mir, und du das aufsaugst und nicht mehr loslassen kannst und dich selber so runterziehst in dieser Spirale, zu sagen, hey, warum? Muss das nicht? Es ist niemand gestorben, ja, ich hatte keinen Autounfall, ich liege nicht mit gebrochenem Bein irgendwo, eigentlich geht es mir gut. Und dann zu sagen, okay, ich lächle jetzt einfach.
Ja, das so zu verändern. Und würdest du sagen, es gab irgendwie so einen Klickmoment, wo du gesagt hast, boah, ja, jetzt bin ich aus dem Burnout draußen. Also gab es irgendwie einen so einen Moment, wo du sagst, ja, hab da was geändert, oder war das eher so ein Prozess?
Es war im Großen und Ganzen ein Prozess, aber es gab tatsächlich einen Moment, wo ich das, glaube ich, komplett losgelassen habe. Ich kriege gerade Gänsehaut, dann war das der richtige Moment. Das ist, ich fühle das immer sehr, also kriege ich immer Gänsehaut. Und zwar hatte ich damals, bin ich umgezogen. Genau, wir hatten Koffer gepackt, Kartons gepackt, und ich hatte mein einziges Medikament, was ich damals noch nehmen sollte, in minimalster Variante, das war, glaube ich, eher noch so zur Beruhigung für den guten Arzt, eingepackt. Und habe das von heute auf morgen einfach auch dann nicht mehr genommen. Aber mir ging es wirklich so gut. Und dann hatte ich noch mal einen Termin bei diesem Arzt. Und er sagt, ja, und jetzt, ne, gehen wir mit der Meditation noch weiter runter. Sag ich, oh, ich nehme die schon seit 4 Wochen nicht mehr. Und er so, was? Hilfe? Ich sage, oh, mir geht's blendend. Und dann sagt er, und das wollte er von mir hören. Und das war so ein Tag, wo ich ihm auch etwas in die Hand versprechen musste, und das habe ich mir auch sehr, sehr zu Herzen genommen. Ich hatte damals während meines Burnouts, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe Hunde gehabt, oder ich habe immer noch einen Hund, aber damals hatte ich halt einen Hund, der lebt nicht mehr. Und ich habe angefangen, meine Tiere anzuschreien, ohne Grund. Mhm, anzuschreien. Okay. Ich habe ihnen nichts getan, aber ich habe sie einfach nur geschrien, weil ich einfach nicht mehr wusste, wer ich bin. Ja. Und er hatte mich damals gefragt, woran ich gemerkt habe, dass es mir nicht mehr gut geht. Das heißt, ich habe angefangen, meine Hunde anzuschreien. Und dann musste ich ihm versprechen, wenn ich jemals wieder anfange, meine Tiere anzuschreien, muss ich bei ihm auf die Matte.
Ja.
Und das war so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt ist alles gut, weil, und das ist mir auch nie wieder passiert, also von daher gesehen, war das schon von ihm sehr, sehr gut gemacht, aber es war auch für mich so ein Commitment. Und dieses Commitment hat sich tatsächlich innerhalb von einer Sekunde zu mir oder in mir verinnerlicht. Das war quasi so ein Glaubenssatz, der sich absolut in meine Festplatte da oben eingebrannt hat. Und das war der Tag, wo ich dann wirklich wieder mit Lebensfreude, mit bewusster Lebensfreude durch die Welt gegangen bin. Und seitdem habe ich diesen Arzt nie wieder gesehen. Also das ist schon sehr gut. Ich hoffe, es geht ihm immer noch gut, weil das war wirklich meine Rettung. Und das war so ein Hell-Yes-Tag. Ja. Und dann fing mein neues Leben quasi bewusst an, sich auch ganz extrem nach außen zu ändern. Wie gesagt, wir sind dann in die Schweiz gezogen, ja, ganz anders Leben aufgebaut, und es kam so viel von außen dann auch dazu, hätten wir damals nie geglaubt, dass sowas möglich ist.
Ja, das ist interessant. Also das Ganze ist ja so ein Prozess, aber es gibt in diesem Prozess so wirklich so Tage oder Sekunden, die auf einmal eine richtige Veränderung hervorbringen. Also das habe ich auch gemerkt. Man muss anfangen, in die Richtung zu arbeiten. Man denkt, ey, warum klappt das alles bei mir nicht, oder warum geht das nicht? Aber auf einmal, irgendwann kommt dieser Moment, und man weiß nie, wer den auslöst oder ob man den vielleicht sogar selber hat. Und dann verändert sich auf einmal komplett alles, oder man hat das Gefühl, jetzt habe ich es gecheckt, oder jetzt ist es wirklich gelandet so bei mir.
Ja, vor allen Dingen, das ist dann wirklich, wie wenn sich ein Schalter da oben umlegt. Und, ja. Und diesen Schalter zu finden mit meinen Klienten zusammen zum Beispiel, das macht mir persönlich, das gibt mir alles. Also das ist wirklich meine Lebensaufgabe, sage ich jetzt mal, mein Herzensprojekt. Und ich habe ja auch dann noch irgendwann mal noch eine Ausbildung gemacht im Human Design, das auch in mein Coaching mit einfließt. Und das ist natürlich für meine Klienten noch so mega wertvoll. Und es ist immer wieder so schön zu sehen, wie die auf einmal aufblühen und sagen, was? Und das sieht man da und oh, das stimmt und oh Gott, und da bin ich so und so. Und wo ich sage, ja, aber da können wir ansetzen zu deinem Thema. Ja, und das ist halt mega, mega spannend. Und ich bin auch jemand, ich will immer noch dazu lernen und ich bin auch jemand, der sich immer weiterbildet. Und bei mir ist das Thema Aus-, Weiter-, Fortbildung, ich glaube, noch lange nicht abgeschlossen. Also dafür bin ich einfach so breit gefächert interessiert auch. Und es fließt halt alles auch in meinen Job mit ein. Egal wie, also privat, im Beruf, in mein ganzes Leben eigentlich, ja.
Ja, vor allem die eigene Entwicklung, die kann man ja eh nicht außen vor lassen. Wenn man sich weiterentwickelt, geht es auf alle Bereiche im Leben.
Man entwickelt sich ja immer weiter. Also das geht dir ja mit Sicherheit genauso. Ja, dann hast du da ein Thema, wo du denkst, oh, das ist cool. Ich habe jetzt sechs, acht Wochen, habe ich über Nacht auch so eine Art Donnerstalk aus dem Boden gestampft. Da hatte ich auch einen Call mit meiner Mentorin und irgendwie schrieb ich mir das auf einen Zettel. Keine Ahnung, wie mir dieser Name in den Kopf gekommen ist, aber ich habe einen Zettel da liegen gehabt, habe mir das aufgeschrieben und im Anschluss an unseren Call, was hast du denn da wieder raufgekritzelt? Weil ich kriege das ja nicht mit. Ich schreibe dann einfach immer nur so ein paar Sachen, die mir in den Kopf kommen, auf den Zettel. Ja, und nachts um 12 hatte ich dann quasi alles soweit fertig und habe 2 Wochen später gestartet. Also das ist, und so habe ich jetzt jeden Donnerstag ein Live auf Facebook. Das ist, gucken, wo es hinläuft. Ich habe keine Ahnung, aber macht mega Spaß.
Ja, cool. Ja, dann kann man dich wahrscheinlich auch followern oder folgen auf Facebook, oder?
Sehr, sehr gerne. Facebook, Instagram, LinkedIn, bin ich überall.
Perfekt. Ich werde alles unten runter verlinken, damit ihr der Kam folgen könnt. Vor allem, wenn ihr mit Burnout zu kämpfen habt, dann ist sie wahrscheinlich der richtige Coach für euch. ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst und uns so viele Tipps gegeben hast, was man alles machen kann, beziehungsweise mit den kleinen Dingen ja anfangen muss.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, schön, dass du hier warst. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao. Don't forget.